Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Gregor Lischka. Schönen guten Morgen. Ja, welche Zukunft hat denn der Verbrennermotor? Und wie nachhaltig sind eigentlich die E-Fuels? Diese ganzen Diskussionen der vergangenen Wochen, die klingen uns allen wahrscheinlich noch in den Ohren. Aber auch bei anderen Antriebsarten gibt es Probleme. Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen zum Beispiel das Elektroauto einhergeht, darüber reden wir gleich mit einem Batterieforscher. Außerdem nehme ich bzw. einer unserer Autoren Sie mit auf einen Waldspaziergang, warum man im Wald nicht nur Entspannung, sondern auch viel Müll finden kann. Das wird das Thema dieser Reportage sein. Und nicht, dass Sie sich jetzt wundern, es ist ja eine Umweltsendung hier, der Synthesebericht des IPCC, also eine Art offizielle Zusammenfassung der letzten Berichte des Weltklimarats, der wird heute vorgestellt, allerdings erst um 14 Uhr. Wir berichten dann über die Ergebnisse umfassend im Programm und morgen begrüßen wir dann auch hier in unserer Umweltsendung die Oxford-Wissenschaftlerin Friederike Otto im Gespräch zu diesem Thema. Ja, wir gehen aber zu den E-Autos erstmal. Die werden ja in der Klimafrage oft als so eine Art Heilsbringer dargestellt. Sie stehen aber auch in der Kritik. Und wir schauen darauf jetzt mal mit einem Batterieforscher. Dirk-Uwe Sauer ist Professor an der RWTH in Aachen und forscht zu Speichertechniken. Guten Morgen, Herr Sauer.
Ja, schönen guten Tag.
So, Herr Sauer, mit einem Verbrenner kommt man gut und gerne auch mal 800 bis 1000 Kilometer weit, heißt zum Beispiel von Potsdam aus bis nach Holland ans Meer oder sogar in die Alpen. Mit einem E-Auto reicht es meistens nur bis ins nächste Mittelgebirge. Wie viel Potenzial ist da noch nach oben?
Da ist zum einen sozusagen sind die Reichweiten bei den Oberklassewagen ja inzwischen durchaus in dem Bereich von 450, 500, 550 Kilometern, also auch im praktischen Betrieb. Aber ganz grob kann man ja mal sagen, es hängt an drei Dingen und die müssen zusammenpassen. Das ist einerseits natürlich die reine Batteriegröße. Da will man aber gar nicht unbedingt noch viel größer werden als jetzt zumindest in den großen Fahrzeugen, wo man heute so 100 Kilowattstunden hat. Das reicht eben für 500, 600 Kilometern. Noch größere Batterien heißt aber mehr Gewicht, mehr Rohmaterialien, damit mehr Energieeinsatz. Also das soll man gar nicht überstrapazieren.
Sie hatten noch zwei weitere Aspekte, die Sie, glaube ich, nennen wollten.
Genau, das zweite ist dann die Effizienz. Also es hat letztes Jahr ein Konzeptauto gegeben, der Größe der S-Klasse, das Mercedes gebaut hat, natürlich als Prototypen. Der ist 1200 Kilometer mit einer Batterieladung gefahren, mit einer Batterie, wie sie klassisch heute verbaut wird. Und das ist eben der zweite große Punkt. Wir müssen eben sehen, dass wir die Effizienz noch deutlich erhöhen. Da ist deutlich Luft nach oben. Ich sage nicht, dass man die 1200 Kilometer hinbekommt, ohne weiteres im Serienfahrzeug, aber 800 Kilometer für so ein Fahrzeug mit höherer Effizienz ist auf jeden Fall durchaus drin, würde ich sagen, bis Ende des Jahrzehnts. Und dann ist die Ladeinfrastruktur. Ja? Die Frage ist einfach, wie schnell kann ich letzten Endes die Energie wieder auffüllen, die ich brauche? Und mit den schnellsten Ladetechniken, die heute zur Verfügung stehen, kann man in etwa 3 Minuten die Energie für 100 Kilometer nachladen. Das ist dann kaum noch eine Einschränkung, wirklich auch, wenn man weitere Strecken fahren will. Aber das klappt für die Kompaktwagen, für die Mittelklassewagen sozusagen, kommt man mit der Leistung noch nicht so hoch. Da wird man dann sicherlich etwas länger noch brauchen.
Jetzt zweifeln viele Leute ja an der Umweltfreundlichkeit dieser jetzigen Batterietechnologie. Für die braucht man zum Beispiel Kobalt. Beim Kobaltabbau werden wiederum Böden und Wässer lokal oft verseucht. Von den Arbeitsbedingungen oftmals ganz zu schweigen. Haben denn die aktuellen Batterien, die aktuelle Batterietechnologie das Label nachhaltig wirklich verdient?
Also ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, ich will überhaupt nicht absprechen, dass Rohmaterialverbrauch macht Umweltschäden. Das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Die Frage ist sozusagen, wie kommen wir, heute verbrauchen wir dreimal ungefähr unsere Welt. Das heißt, wir sind also völlig jenseits dessen, was nachhaltig ist. Wenn wir es schaffen, auf einmal die Welt zu verbrauchen, also das, was nachhaltig ist, dann sind wir schon gut. Aber wir kommen nicht auf keine Umwelteinflüsse zurück. Aber ganz konkret, natürlich wird überall dran gearbeitet, die kritischen Dinge zu reduzieren. Also eine Tesla-Batterie zum Beispiel, die verbraucht heute noch 5% vielleicht des Kobalts, was wir vor 30 Jahren in einer gleichen Batterie eingesetzt haben. Und in vielen Fahrzeugen werden heute schon völlig kobaltfreie Batterien eingesetzt, das sogenannte Lithium-Eisenphosphat. und steht jetzt sozusagen am Start noch eine natriumbasierte Technologie, die wird auch kobaltfrei sein. Also auf dem Pkw-Sektor gehe ich davon aus, dass wir bis Ende des Jahrzehnts quasi gar kein Kobalt mehr einsetzen. Bei LKWs, schweren LKWs mit deutlich höheren Lebensdauern ist das etwas anders.
Jetzt sind diese Batterien ja aber sehr schwer. Das haben Sie selber erwähnt. Wenn einem der Klimaaspekt wirklich wichtig ist, ist es da tatsächlich nachhaltiger, ein 2,5 Tonnen schweres Elektroauto durch die Gegend zu bewegen oder wenn man sich mit einem kleinen 1 Tonnen schweren Verbrennermotor fortbewegt?
Also das Gewicht macht was aus, aber gerade beim Elektrofahrzeug deutlich weniger als bei einem Verbrenner. Das liegt einfach daran, dass man ja vor allen Dingen beim Bremsen Energie verliert. Beim Elektrofahrzeug kann man aber den größeren Teil der Energie beim Bremsen wieder zurückholen. Das ist das sogenannte regenerative Bremsen. Damit sind Gewichtszunahmen in den Fahrzeugen deutlich weniger energieintensiv, als das bei konventionellen Fahrzeugen ist. Aber grundsätzlich, wenn Sie die Frage stellen, macht es Sinn, mit 2,5 Tonnen schweren Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren, weil es gibt ja leider auch eine ganze Reihe Fahrzeuge mit Verbrennermotoren, die ähnlich schwer sind. Das ist gar keine Frage. Also ob wir irgendwo auch mal gucken müssen, dass wir unsere Ansprüche reduzieren, das wird uns nicht erspart bleiben. Und das wird auch dieser Synthesebericht, den Sie ja vorhin schon anmoderiert hatten, auch zeigen, dass wenn wir alles so weitermachen wollen, wie wir es heute tun, dann werden wir größte Schwierigkeiten bekommen, den Klimawandel noch in einigermaßen akzeptablen Bahnen zu halten.
Mit Blick auf die E-Autos hat man auch so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht nur eine ökologische Frage, sondern letztendlich auch eine soziale Frage. Der Preis der Autos, der ist ja wirklich beeindruckend. Also es gibt eigentlich keine oder kaum preisgünstige, praktische E-Autos. Man hat fast schon das Gefühl, das ist ein Privileg für Reiche, Klimaschutz. Wann wird denn die Batterietechnik nicht nur besser, sondern auch günstiger?
In der Batterietechnik ist schon sehr viel erreicht worden. Ne? Also wir sind heute bei
auch im Preisbereich.
Ja, im Preisbereich. Also wenn Sie gucken, die Fahrzeuge, wie sie heute von Tesla oder anderen verkauft werden, die sind natürlich im Oberpreissegment, aber mit denen wird Geld verdient. Das heißt, das war vor einigen Jahren noch nicht absehbar. Und wir haben gerade die Tage die Ankündigung eines kleineren Fahrzeugs mit immerhin auch wohl bis zu 450 Kilometern Reichweite. Gut, das ist auf dem Papier, sagen wir praktisch 350 von Volkswagen, was dann immerhin ein 25.000-Euro-Auto sein soll. Noch darunter sozusagen geht es dann nur mit gewissen Einschränkungen, was die Reichweite angeht. Aber wie gesagt, mit entsprechender Nachladetechnik kann man diese Fahrzeuge für die wenigen Fahrten, die man dann über weitere Strecken macht, durchaus ja auch nutzen. Das ist keine Frage. Es ist aber auch völlig normal, dass neue Technologien über die Oberklassewagen in die Fahrzeuge hineinkommen. Die sickern dann immer weiter nach unten durch. Das ist mit Airbags, mit Sicherheitssystemen, mit Katalysatoren, mit allen ganz ähnlich gewesen. Wir erwarten, dass die Preise noch in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts so in den Bereich etwa von 50 Euro pro Kilowattstunde auf Zellebene gehen. Wir sind heute, sagen wir mal so grob, bei 100. Das heißt, da ist noch ein Faktor 2 nach unten auf der Batterieseite drin.
Herr Sauer, ganz vielen Dank für dieses Gespräch heute Morgen im Deutschlandfunk.
Sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche ich.
Ja, und wenn man sich dann vom vielen Verkehr, den Autos und dem Straßenlärm, egal ob von E-Autos oder normalen Autos, mal so richtig erholen will, dann zieht es einen ja auch schnell mal in den Wald. Das ist ja so eine Art Wellnessurlaub von der Zivilisation und der Stadt und dem ganzen Dreck und dem Müll, der da überall rumfliegt. Nur was, wenn es im Wald dann auch nicht wirklich sauber ist? Dann klebt da irgendwo eine Plastiktüte am Ast oder ein alter Kaffeebecher schimmert da irgendwo im Laub. In Baden-Württemberg hat aus diesem Grund am Wochenende ein Waldputztag mit über 3000 freiwilligen Helferinnen und Helfern stattgefunden. Und Thomas Wagner hat die Aktion in Tübingen begleitet.
Habt ihr Zangen? Handschuhe hat jeder. Ja. Das Heuberger Tor, eine Waldlichtung oberhalb von Tübingen. Allein an diesem Sammelpunkt sind 40 Freiwillige gekommen. Handschuhe haben sie selber mitgebracht. Die an einem Stiel befestigten Zangen zum Aufklappen von Abfällen bekommt jeder in die Hand gedrückt. Richtig, fehlt noch was.
Ein Müllsack. Ja, in den Wald gehen und schauen, was so an Müll rumliegt und den da einsammeln dann.
Kann man durch den Wald auch laufen?
Ja, das geht doch. Das geht.
Gudrun Kienzle, Anfang 50, ist eine der Helferinnen und Helfer, die sich auf den Weg machen durch den Wald. Vom strahlend blauen Himmel lässt sie sich nicht ablenken. Ihr Augenmerk gilt dem Abfall zwischen den Bäumen.
Mir ist sehr wichtig, dass der Wald auch geschützt wird. Ne? Und mich regt es auch immer auf, dass die Leute überall ihren Müll hinschmeißen, ohne darüber nachzudenken. Ich habe im Wald schon Sofas gesehen, Autoreifen, Müllsäcke abgeladene. Ne? Und das regt mich einfach ziemlich auf. Und deswegen wollte ich hier mich ein bisschen einbringen.
Ich finde es auch schöner, wenn ich überall Müll rumliegt, weil ich finde, die Natur ist so schön, wie sie ist. Und sie sollte nicht vermüllt sein.
Es ist viel schöner, wenn der wirklich Natur ist, also wenn hier jetzt nicht alles vermüllt ist, das ist dann auch für die Tiere und so viel schöner und angenehmer und auch für uns Menschen.
Leni?
Ja, also dann auf geht's.
Auch Leni und Sophia, zwei Geschwister, sind mit ihrem Papa gekommen. Waldputztag 2023, das ist die Stunde derer, die ausziehen, um den Müll zwischen den Bäumen zu finden und zu beseitigen.
Eine Flasche.
So ein Glas soll man getrennt machen. Aber jetzt tun wir das mal rein. Und siehe da, Plastik.
Die Helferinnen und Helfer teilen sich auf in kleine Gruppen und entdecken bei ihrem Streifzug zwischen den Bäumen fast im Minutentakt Unrat.
Das ist irgendwie ein Teil, es ist Bauschutt. Also Beton mit so einbetoniertem Metallteil.
Neben dem Mülleimer sind hier Zigaretten, ganz viele.
Jutta Richter streift mit ihrer kleinen Tochter Marie durch die Wälder. Abfallzange, Müllsack, alles wichtig. Hinzu kommt aber der geschärfte Blick für den Müll zwischen Moos und Bäumen.
Meistens ist Müll bunt und glitzerig und ein bisschen eklig vielleicht auch manchmal. Also das ist schon, ja, man entwickelt da schon einen Blick dafür.
Doch Tübingen ist an diesem Vormittag nur einer von ganz vielen Orten, an denen der Wald vom Müll befreit wird.
Wir haben in der Tat ein Autowrack entdeckt.
Einen Reifen haben wir auch entdeckt, unabhängig vom Auto. Noch.
Auf dem Campus der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, gerade mal eine Viertelstunde Fahrzeit von Tübingen entfernt, kehren nach und nach Studierende von ihrem Waldputzeinsatz zurück, zeigen sich teilweise erschrocken über die Abfallberge.
Aber genauso ist es auch so, dass diese Müllablagerungen gefährlich sind für die Tiere. Wildtiere können sich immer wieder auch in Plastikresten und so verfangen. Sie nehmen teilweise auch Müll dann über ihre Nahrung auf.
Sagt Ulrich Potell vom Landeswaldverband Baden-Württemberg. Der hat den Waldputztag mitorganisiert, gemeinsam mit dem Clean-Up-Netzwerk und der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg. Das Ziel? Klar, der Müll soll raus aus dem Wald. Aber auch das Bewusstsein soll geschärft werden für den Wald, der nämlich, sagt Ulrich Potell, immer mehr zum Krankenwald wird.
Für 2022 wurde auch wieder ausgewiesen, dass über 40% der Waldfläche in Baden-Württemberg deutlich geschädigt sind.
Was fatal ist, schließlich erfülle der Wald eine ganz wichtige ökologische Schutzfunktion. Zum Beispiel
Klimaschutz direkt und indirekt, einerseits durch kühlende Effekte, andererseits durch die Einspeicherung von CO2 in der lebenden Biomasse.
Was habt ihr alles gefunden?
Sehr viel. Auch so Metalldinger.
Mhm. Eine halbe verrottete Cola-Dose.
Und eine Maske.
Während die freiwilligen Waldputzer oberhalb von Tübingen eine erste Bilanz ziehen, denkt Ulrich Potell vom Landeswaldverband schon ein Stück weiter. Waldputzen, schön und gut, aber auch die Politik müsse sich mehr kümmern um das Müllproblem im Wald.
Verpackungsmüll wird immer noch massenhaft produziert und dieser Müll, der landet nachher in der Natur. Die Recyclingquote ist viel zu niedrig und die verwendeten Materialien eignen sich zum Teil noch nicht mehr fürs Recycling. Und wir müssen darüber sprechen, wie können wir diese Kette unserer industriellen Produktnutzung und der Ablagerung von Müll im Wald unterbrechen.
Ja, und auch auf dem Meer greift der Mensch natürlich in die Natur ein und das führt vor den amerikanischen Küsten auch zu einer Gefahr für die Wale. Aber nicht wegen Walfängern, sondern wegen der Frachtschiffe tatsächlich. Da sterben einige Wale, weil sie dort mit den Schiffen zusammenstoßen. Katharina Wilhelm berichtet.
Sommer 2022. Ein riesiger Buckelwal wird in der Nähe von San Francisco an die Half Moon Bay gespült. Der Wal ist 17 Jahre alt und bei vielen Kalifornien bekannt. Ein Küstenbewohner ließ ihn sogar offiziell bei der Ozeangesellschaft mit dem Namen Fran eintragen.
I went to the Oceanic Society, had her officially named Fran.
Wie sich später herausstellt, Fran starb durch einen Genickbruch, ausgelöst wahrscheinlich durch den Zusammenstoß mit einem Frachtschiff. Eine von vielen tödlichen Unfällen, erklärt Kelly Liepert vom Forschungsteam des Marine Mammal Center in Kalifornien. Für jeden toten Wal, den wir am Bug eines Schiffes sehen oder der an den Strand gespült wird, können wir fast schätzen, dass 10 weitere Unfälle im Ozean passiert sind. Es ist eine kleine Momentaufnahme des Problems, weil die meisten Vorfälle unbemerkt bleiben. Viele tote Wale würden nämlich an den Meeresboden sinken. Und die riesigen Containerschiffe bemerken Zusammenstöße nicht. Allein im Jahr 2021 wären es nach dieser Rechnung rund 80 Zusammenstöße vor der Küste Kaliforniens gewesen. Viel zu viel für die ohnehin schon bedrohten Wale. Liepert und ihre Kollegen haben deswegen ein Projekt ins Leben gerufen und ein System entwickelt, das helfen soll, solche Vorfälle zu vermeiden. Dabei werden unterschiedlichste Daten über Wale gesammelt, um ihre Position zu bestimmen und sogar ihre Routen ein Stück weit vorherzusagen. Eine der Datenquellen ist ein akustisches Echtzeitüberwachungssystem, eine Boje, die draußen im Santa Barbara-Kanal außerhalb der Schifffahrtsrouten schwimmt. Eine ist in der San Francisco Bay Area. Sie sind spezialisiert, die Laute von Blaufin und Buckelwalen zu erkennen. Dazu kommt, dass wir Infos von Kapitänen bekommen, die zum Beispiel Whale-Watching-Touren machen. Die zeichnen Daten über mobile Apps auf, die dann auch in das System eingespeist werden. Die Idee, möglichst präzise zu wissen, wo Wale entlang schwimmen, damit die Frachtcontainer dann ihre Geschwindigkeit drosseln können, wenn sie in der Nähe sind. So bewirbt es auch ein Video des sogenannten Whale Safe Systems.
Whale sighting at 1300 hours.
Copy that. Reducing speed to 10 knots. We'll let you know if we spot them.
Denn auch wenn es so wirkt, als sei der Pazifik unendlich weit, es ist eng geworden für Wale und Schiffe. Denn die nebeneinander liegenden Häfen in Los Angeles und Long Beach sowie San Francisco gehören zu den wichtigsten Frachthäfen der Welt. Gleichzeitig verläuft an der Küste Kaliforniens eine der wichtigsten Wanderrouten für graue Buckelfinn und Blauwale. Und die merkten oft nicht, dass sie den Frachtern gefährlich nahe kommen. Die Daten des WhaleSafe-Systems sind für alle online nutz- und einsehbar. Allerdings die Daten zu nutzen und die Geschwindigkeit dann anzupassen, all das ist freiwillig. 62% der betroffenen Unternehmen würden bereits mitmachen. Das sei nicht schlecht, sagt Liepert, aber da sei noch Luft nach oben. Und auch wenn es nicht ganz so einfach messbar sei, wie viele Kollisionen schon jetzt verhindert worden sind, gab es in der letzten Zeit immerhin keine Berichte über Zusammenstöße.
We have not had any confirmed reported ship strikes in the Santa Barbara Channel.
Das lässt immerhin hoffen.
Eine Art Fahrspurassistent für Frachtschiffe, also ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das. Und nun nach Südafrika, da ist ein Schutzgebiet in der Nähe des berühmten Krüger-Nationalparks immer wieder von Wilderern heimgesucht. Und eine Gruppe von Frauen will das jetzt verhindern, und zwar ganz ohne Waffen. Jana Gent hat die Black Mambas begleitet.
Zakane und Naledi laufen ihre Morgenpatrouille noch vor Sonnenaufgang. Beides sind junge Frauen, Anfang 20. Sie tragen eine Uniform in Tarnfarben und gehören zu den Black Mambas. Sie haben einen ordentlichen Fußmarsch zu bewältigen. 12 Kilometer ist die Strecke am Zaun des Schutzgebietes entlang. Das ist wichtig, sagt Naledi Malungane. Wir schauen nach allem, was nicht normal aussieht hier am Zaun. Fußspuren zum Beispiel, die wir nicht kennen, denn wir wissen genau, wie unsere Schuhabdrücke aussehen. Wir schauen an jedem Morgen, ob unter dem Zaun Löcher gegraben wurden. Und einfach nur, weil man uns hier laufen sieht, schrecken wir auch Wilderer ab. Das ist das Wichtigste. Die Black Mambas, wie sie sich nennen, sind unbewaffnet. Sie haben nur Pfefferspray und Handschellen dabei. Damit gehen sie mitten in die Wildnis. Sie sind aufmerksam, hören und schauen genau hin. Sie beobachten, was um sie herum geschieht. Sie suchen nach Fallen und Schlingen, die Wilderer in die Büsche hängen, um Antilopen zu fangen, weil das Fleisch bedeutet. Sie suchen aber auch nach Zigarettenstummeln oder Resten von Lagerfeuern. Denn das wären Spuren bewaffneter Wilderer. Leitam Kabela bringt es auf den Punkt.
So we are putting our life in the line.
Wir setzen unser Leben für Wildtiere aufs Spiel und für die nächste Generation. Ich habe Kinder. Irgendwann werde ich Oma sein. Dann möchte ich Geschichten darüber erzählen, wie ich die einzigartige Tierwelt Südafrikas beschützt habe. Finanziert werden die Black Mambas von Transfrontier Africa, einer Nichtregierungsorganisation. Seit 10 Jahren gibt es sie. Und seither ist in dem Teil des Schutzgebietes, in dem die Rangerinnen patrouillieren, kein einziges Nashorn gewildert worden. Die Wilderei von Wildfleisch ist um 3/4 zurückgegangen. Besonders wachsam sind die Frauen aber nach wie vor in Vollmondnächten. Diesmal fahren sie in einem Jeep. Von der Ladefläche scheinen sie mit einem weit leuchtenden Scheinwerfer in die Büsche hin und her und halten auch mal an, verweilen und lauschen in die Dunkelheit nach allem, was verdächtig ist, erzählt Zakane Nkumalo. Bei Vollmond können Wilderer einfach hier rumlaufen, ohne dass sie Taschenlampen oder Scheinwerfer brauchen. Sie können die Wege und die Tiere dann sehen. Wenn kein Vollmond ist, dann fallen uns alle Lichter auf, die nicht von uns stammen. Dann ist etwas faul und das kontrollieren wir dann. Wenn aggressive Wilderer in dem Schutzgebiet wären, würden die Black Mambas per Funkgerät eine bewaffnete Einheit rufen, die sie dann unterstützt. Solche Szenen hat es aber noch nicht gegeben. Und Zwischenfälle mit Wildtieren gab es auch noch keine, meint Naledi. Wenn man so nah an den Tieren ist, merkt man, dass alle eine Chance verdienen. Zu Hause sagen sie, Tiere sind gefährlich, pass auf. Dabei muss man nur auf die Signale achten. Die Black Mambas sind erstaunlich. Niemals müde scheint es. Voller Stolz und dennoch charmant schrecken sie Wilderer ab. Mit Erfolg.
Und nun zu unserem Verbrauchertipp. Zu Beginn des Jahres haben viele private Krankenversicherungen nämlich ihre Beiträge erhöht. Und wenn Versicherte damit unzufrieden sind, können sie auch in einen anderen Tarif wechseln. Sogenannte Tarifoptimierer bieten da an der Stelle an, die Versicherten beim Wechsel zu unterstützen. Und wie seriös das ist, das hat Josephine Janert recherchiert.
Viele Menschen, die sich privat krankenversichert haben, hadern mit den gestiegenen Beiträgen. In den sozialen Medien werben jetzt sogenannte Tarifoptimierer. Sie bieten an, für die Versicherten einen billigeren Tarif zu finden. Die Versicherungsfachwirtin Anja Glorius arbeitet für KV Optimal, ein Berliner Unternehmen, das Tarifoptimierung anbietet.
Weil wir feststellen, dass gerade Kunden, die heute in Rente gehen, gerade Selbstständige, eine extrem niedrige Rente haben. Der Tenor ist mir klar, natürlich will man die Leistung erhalten. Wenn ich es aber nicht bezahlen kann, dann hilft mir die Leistung auch nichts. Wenn ich 1.000 Euro Rente habe und zahle 600 Euro für meine Krankenversicherung, dann habe ich heute ein Problem und durch Beitragssteigerungen der PKV in 5 Jahren noch ein viel größeres Problem.
Ein billigerer Tarif sei zum Beispiel möglich, wenn die Versicherten auf medizinische Leistungen verzichten, die sie nicht unbedingt benötigen. So bräuchte ja nicht jeder eine Zuzahlung zu einer Sehhilfe. Doch die Verbraucherzentrale Hamburg rät zur Vorsicht. Vor allem für ältere Menschen, die häufiger zum Arzt müssen, seien die angeblich günstigeren Tarife in Wirklichkeit ungünstig. Jochen Sunken von der Verbraucherzentrale sagt:
Vielleicht sind Sie ja auch auf ein besonderes Hilfsmittel angewiesen, welches von einem Tarif übernommen wird, vom günstigeren aber nicht. Da muss man dann im Einzelfall schauen, was für die eigene individuelle Situation am besten ist. Die Leistungen sind bildlich gesprochen die Einflugschneise, aus der man sich den Tarif nähern sollte. Und dann guckt man auf den Preis.
Besonders kritisch sieht die Verbraucherzentrale Hamburg Tarife, bei denen Arztrechnungen nur bis zum Regelhöchstsatz erstattet werden. Mediziner könnten in begründeten Fällen auch mehr abrechnen und oft tun sie das auch. Auf dem Restbetrag würden die Versicherten dann sitzen bleiben. Außerdem schlagen Tarifoptimierer oft einen höheren Selbstbehalt vor. Das ist der Eigenanteil, den die Versicherten im Krankheitsfall selbst zu leisten haben. Jochen Sunken?
Vor allem sind wir skeptisch, wenn die Beitragsersparnis durch einen höheren Selbstbehalt erkauft wird. Wenn ich 100 Euro weniger Beitrag habe, dafür aber beispielsweise 2.000 Euro mehr Selbstbehalt, habe ich relativ wenig gewonnen, weil ich nur spare, wenn ich nicht zum Arzt gehe. Wir empfehlen daher, den Selbstbehalt auf den Monat umzurechnen und auf den Beitrag draufzurechnen.
Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung warnt außerdem vor dem übermäßigen Erfolgshonorar einiger Tarifoptimierer.
Das Risiko ist, dass ein solcher Berater dann ein Interesse hat an einer möglichst großen Beitragsdifferenz, weil er dann auch ein möglichst großes Honorar hat. Wir haben im Moment mit einer Organisation zu tun, die sogar 12 Monatsbeiträge Ersparnis als Erfolgshonorar fordert. Das ist obszön hoch.
Wer mit den gestiegenen Beiträgen zur privaten Krankenversicherung hadert, dem empfiehlt Reker, sich erst einmal mit dem eigenen Versicherungsunternehmen auseinanderzusetzen.
Also es ist das gute Recht jedes Privatversicherten, einen Tarif zu wechseln, wenn er beispielsweise mehr Leistungen versichern möchte oder auch wenn er seinen Beitrag senken möchte. Und dieses Tarifwechselrecht hat er zunächst gegenüber seinem Versicherungsunternehmen komplett kostenlos. Auch Anspruch auf die Beratung. Das ist im Versicherungsvertragsgesetz so geregelt.
Außerdem, sagt Stefan Reker, gäbe es unabhängige Berater, die ihre Dienstleistung zu einem Fixpreis abrechnen. Der Stundenlohn wird dann schon vor dem Gespräch vereinbart.
Und für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich jetzt Gregor Lischka und mein Kollege Jasper Barenberg begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zu den Infos am Mittag.